Pass.
Natalia.
Natalia,
Jetzt, wir
genau.
haben jetzt schon viel über deinen Namen gesprochen, deswegen war das ein bisschen komisch aus. Sage ich Natalia oder Natalia oder wie spreche ich?
Natalia.
Natalia.
Genau.
Habe ich es richtig gesagt?
Ja.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Dass du dir Zeit genommen hast, heute nach einem langen Arbeitstag hierher zu fahren. Die lange Strecke auch noch, weil das Studio ist irgendwo.
Genau.
Aber trotzdem danke an studio-wien.at, dass ich hier aufnehmen darf oder wir hier aufnehmen dürfen. Wir kennen uns, wir haben gerade drüber gequatscht. Eigentlich seit ein paar Jahren, aber eigentlich nicht.
Genau.
Wir haben uns kennengelernt, weil wir beide im Gut Integriert Podcast waren und ich dich damals auch für die Jubiläumsfolge vom Gut Integriert Podcast kontaktiert habe. By the way,
Das war
folgt.
2022 oder 21? Ich kann
Ich
mich gar
glaube
nicht mehr erinnern.
2022. Ich glaube, da habe ich gerade nämlich in Simmering eben
Ah,
gewohnt und das muss
okay.
2022 gewesen sein. Deswegen, by the way, abonniert auch den Gut Integriert Podcast und hört euch zumindest unsere Folgen nochmal an
Genau.
und dann weitere. Ich glaube, ich habe dich auf Poetry Slams gesehen danach.
Das kann nicht
Kann nicht
sein.
stimmen?
Absolut
Okay.
gar nicht. Aber
Wirklich? Du warst nie auf dem Poetry Slam? Nie.
ich war mit 18 so zu Gast, weil ich nicht so gecheckt habe, dass Poetry Slams cringe sind.
Als Gast meine ich.
Nein, ich habe nie Poetry Slams
Cringe?
gemacht.
Aber ich, das war, hey, was heißt das? Entschuldigung. Also ich habe sehr gerne Poetry
Oh.
Slam gemacht.
Sorry.
Und würde auch, ich habe es jetzt so, schon länger nicht, weil ich nicht dazu gekommen bin, aber prinzipiell mag ich das. Was findest du cringe am Poetry Slam?
Also erstens bin ich nicht so der lyrische Typ, mich interessieren Gedichte nicht so.
Aber du hast doch Deutschrap.
Ich habe Deutschrap ist Musik. Das ist für mich,
Aber ist nicht
da
lyrisch.
läuft irgendwas im Hintergrund, da gibt es Beats. Aber Poetry Slams, ich weiß nicht, was genau daran so cringe ist. Vielleicht ist es auch so einfach so dieses Millennial-Cringe,
Ja, du
dass
bist ja
man
auch deutlich
prinzipiell,
jünger als ich, halt.
genau, dass man
Und
alles peinlich findet, was Millennials cool finden.
das macht natürlich Sinn. Das würde Sinn ergeben.
Aber ja, also no front an irgendwen, der gerne Poetry Slams macht. Ich habe sie nie gemacht. Zum Glück würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich habe mit 18 war ich schon ziemlich oft und regelmäßig zuschauen. Ich dachte, das wäre cool.
Okay, aber ich, bei mir, so, dass ich das gemacht habe, dass ich Poetry Slams, also dass ich teilgenommen habe, das ist vor 3 Jahren muss das gewesen sein, vor 2, 3, 4 Jahren sowas. Und da dachte ich, hätte ich dich gesehen, aber dann habe ich das falsch im Kopf
Nein,
oder dich verwechselt.
bei mir war das vor 7, 8 Jahren
Ja, okay.
vielleicht.
Alles gut, kein Problem. Dann lassen wir Poetry Slam als Thema hier raus. Es ist für dich cringe und
Wir können es gern
mein
drin
Ego ist
lassen,
nicht
aber
verletzt.
es wäre dann nicht so positiv gegenüber Poetry Slams.
Alright, macht nichts. Vielleicht kommst du ja mal vorbei, wenn ich irgendwann mal wieder Poetry Slam mache in Wien, sage ich dir, dann sagst du mir nochmal, ob es cringe ist oder nicht. Nein, nein, sonst sagst du noch, das ist cringe. Komm nicht. Es ist alles okay. Aber genug von mir. Jetzt stell dich einmal vor. Was ich von dir weiß, ist, dass du Journalistin bist. Der Weg, also viele von unseren Hörern und Hörerinnen haben ja unterschiedlichste Jobs, sind meistens Leute zwischen in den 20ern, 30ern, aber sind nicht JournalistInnen und werden vielleicht nicht wissen, wie man da hinkommt. Erzähl mir mal, wenn es für dich okay ist, wieso dein Karriereweg ausgesehen hat.
Genau, also ich habe eigentlich, bei mir hat das alles angefangen, als ich 18 war. Also da war ich noch relativ jung. Und da wollte ich als Teenagerin unbedingt Modejournalistin werden. Unter anderem wegen Sex in the City.
Ich schwöre dir, bei der Recherche hatte ich den Gedanken, ob ich
Echt?
Sex in the City als Thema reinbringen soll.
Ja, tatsächlich. Und dann habe ich irgendwann so Modeblogs für mich entdeckt. Das war noch bevor es so diese ganzen Fashion-Influencer, die es heute gibt, gab. Fand ich richtig cool und da wollte ich unbedingt was in die Richtung machen, so bei der Vogue arbeiten, keine Ahnung. Und dann hatten wir irgendwann in der 8. Klasse, es ist so kurz vor der Matura, waren so Leute von der Uni da und haben mich quasi so beraten. Und dann habe ich ihnen gesagt, so ja, ich würde gerne Modejournalistin werden. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Ahnung von, wie die Branche irgendwie funktioniert. Und dann haben die halt gesagt, so ja, studier Publizistik. Ist nämlich eh voll das einfache Studium. Dann war ich so, ja, okay, passt. Auf die FH wollte ich nicht, weil das war so wie Schule und ich wollte nicht wieder in die Schule. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich Publizistik studiere und
An der Uni,
an der Uni
an der
Wien.
Hauptuni Wien, ja.
Genau. Also ich bin auch wie du aus Wien, in Wien aufgewachsen. Genau, und dann habe ich irgendwie so durch Zufall über meinen Ex-Freund damals, als ich kurz davor war zu maturieren, irgendwie davon mitbekommen, dass jemand ein Online-Magazin gründen will und irgendwie noch auf der Suche ist, nach wem der sehr jung ist und halt sich irgendwie so ausprobieren möchte journalistisch. Und dann bin ich irgendwie so da reingerutscht. Das ist auch ein Online-Magazin, das war nicht sonderlich erfolgreich, würde ich jetzt einmal sagen. Gibt es auch nicht mehr seit
Wie hieß
längerem.
es?
Grad.
Grad?
Ja.
Okay.
Das war 2017 bis 2018 gab es das ungefähr, okay. 2019 vielleicht auch noch.
Okay.
Und jedenfalls habe ich dort so meine ersten journalistischen Erfahrungen gesammelt. Es war jetzt nichts Großes und an sich wollte ich ja schon so voll in diesen Lifestyle-Mode-Bereich und habe zu Beginn noch eher so über Themen geschrieben wie Modetipps, wo kann man Fair Fashion einkaufen oder welche Asia-Shops gibt es in Wien. Also halt so relativ jetzt, ich würde jetzt nicht sagen seichte Themen, weil es ein Lifestyle-Journalismus ist auch sehr wichtig, dass es ihn gibt.
Mhm.
Aber halt, die unterscheiden sich so doch sehr von den Themen, über die ich jetzt schreibe.
Mhm.
Und irgendwann war ich dann halt dort, habe dann über eine Redakteurin auch mitbekommen, dass es beim ORF immer wieder Praktika gibt. Ich hatte zu der Zeit auch gar keine Ahnung von, wie die Branche funktioniert, von wie Journalismus funktioniert. Ich bin die erste so in meiner Kernfamilie, die überhaupt studiert hat.
Mhm.
Oder halt so auf die, in Wien studiert hat zumindest. Ich kannte auch niemanden, der Journalist ist oder so. Also ich wusste nicht, dass es an sich extrem schwer ist, in die Branche zu kommen. Und dieses ORF-Praktikum war im ORF-Archiv ein Social-Media-Praktikum. Ich weiß nicht, kennst du diese alten Videos, zum Beispiel diesen Jungen, der Tätowierer werden will?
Ich liebe es.
Genau.
Also ich liebe auf Facebook, das ist das Einzige, glaube ich, was ich auf Facebook noch genieße, ist, wenn ich auf Facebook gehe, dass diese Archivvideos kommen, auch von irgendwelchen Kochsendungen.
Ja, ja.
Und sie sind so lustig, ich meine, das sind sehr altmodische Aussagen, die wahrscheinlich halt nicht mehr klagen würden.
Voll,
aber in dem Kontext ist es so, es ist einfach ursüß, sich das anzuschauen irgendwie, oder? Ich stelle mir dann so eine idyllische Welt in den 70er Jahren vor, die gar nicht war, aber so stelle ich es mir halt so vor.
Und so war das auch. Also ich habe dann ein Praktikum dort gemacht für 4 Monate, habe das dann auch, glaube ich, relativ mit viel Glück irgendwie bekommen, weil es sehr kurzfristig war.
Also die schnitten diese Videos, die Tätowierer-Junge und so. Wirklich?
Also nicht den Tätowierer, aber andere Videos.
Ja, mega.
Das war halt dann so mein erstes so richtiges Praktikum. Es war jetzt nicht super journalistisch. Ich habe auch viel so in der mit der ORF-Datenbank gearbeitet und habe so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung gemacht.
Aber na gut, du bist ja, das war ja ein Praktikum, da kommt man ja rein. Wenn du noch so Videoclips hast, schick mir das wirklich. Ich bleibe einmal auf Facebook hängen und dann bin ich genervt, weil ich alle durch habe.
Ja.
Es gibt ja eine eigene ORF-Archivs-Facebook-Seite, glaube ich, ist eine eigene.
Die wurden damals gepostet auf dem offiziellen ORF-Account.
Jetzt, glaube ich, gibt es eine eigene. Also das kann sein, dass ich es mit dem Hashtag gefiltert habe.
Also da, so findet man es, glaube ich.
Aber trotzdem richtig cool, weil im Endeffekt, du sagst, du hast dich noch nicht ausgekannt, hast nicht gewusst, dass man da eigentlich relativ schwierig reinkommt. Also eigentlich gut, dass du es nicht wusstest, weil deswegen hast du es probiert. Auch Props an deinen Ex-Freund, der dich da reingebracht hat. Dann aber klar, in Praktikum lernst du ja, also du bist ja nicht die Chefredakteurin, wenn du Praktikum machst, ist eh logisch.
Genau.
Aber du lernst da mal kennen, wie es funktioniert, oder? Man kriegt ein bisschen einmal mit zumindest, wie so ein Unternehmen läuft. Und dass es zumindest ein bisschen greifbar ist, dahin zu kommen, dass es nicht alles so eine Blackbox ist.
Genau, also und man lernt halt auch so, wie so eine Redaktion aufgebaut ist. Und ich meine, der ORF, das ist ja ein riesiges Gebäude allein schon, wie viele Redaktionen es dort gibt, wie viele unterschiedliche Abteilungen es dort gibt. Wie leicht ist es sich dort tatsächlich zu verlaufen.
Mhm.
Aber das war auf jeden Fall ein guter erster Einblick, auch wenn es jetzt per se nicht so journalistisch war, ist es doch irgendwie auch in einer Art wertvoll, einfach den Namen ORF in seinem Lebenslauf zu haben. Und das hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen, weil nach dem Praktikum habe ich mich dann auch ein paar Monate später eigentlich beim Biber-Magazin beworben für die Akademie. Und es hat auf jeden Fall schon mal ganz gut ausgeschaut, dass ich halt das in meinem Lebenslauf hatte.
Mhm.
Und ich würde schon sagen, dass so die Biber-Akademie nicht nur für mich, aber für ganz viele Journalistinnen so das Sprungbrett war, unter Anführungszeichen. Allein schon, wenn man sich jetzt anschaut, wenn ich mich jetzt umschaue, so die richtig coolen Journalisten und Journalistinnen, die groß geworden sind, vor allem die mit Migrationshintergrund in Österreich, von denen gibt es ja nicht so viele, waren irgendwann mal mit dem Biber irgendwie verwickelt, weil sie ein Praktikum gemacht haben oder irgendwie frei dort geschrieben haben. Und das war bei mir dann auch so. Ich habe dann das Praktikum gemacht und das war 2020. Ich war tatsächlich das letzte Praktikum, bevor der Lockdown ausgebrochen ist. Und habe dann irgendwie so Artikel geschrieben, unterschiedliche Sachen gemacht, auch viele Meinungstexte geschrieben und bin auf viele Pressekonferenzen und Termine irgendwie mitgekommen und habe da irgendwie so den ersten Einblick bekommen, wie das dort funktioniert. Habe auch viel gelernt von anderen, zum Beispiel eine, die damalige Chefin vom Dienst, später Chefredakteurin Alexandra Thuley, mittlerweile sehr gute Freundin von mir, habe ich durch das Praktikum kennengelernt. Und sie ist ja für mich immer noch so eine Mentorin in der Art. Und durch sie bin ich dann auch später zu Mediengeil gekommen. Mediengeil war so ein Journalismusblog. Und auch so ein Journalismus-Mentoring.
Ich glaube, ich kenne Mediengeil auch über gut integriert.
Genau, das kann das die sein? Jelena Pantic-Banic, die macht das. Die war auch bei gut integriert zu Gast. Und dann bin ich nach Biber halt dorthin, habe dort so die redaktionelle Arbeit gemacht, habe dann viel über den Journalismus geschrieben, darüber geschrieben, wie es irgendwie ist, als junge Person in die österreichische Medienbranche irgendwie einzusteigen.
Wie war's?
Hart, ja. Vor allem während Corona dann später auch.
Warum, also was, wenn du sagst, gerade als mit Migrationshintergrund, was war da, wie hast du das geäußert?
Ich würde schon sagen, dass ich jetzt nicht so einen sichtbaren Migrationshintergrund habe, weil ich bin halt immer noch weiß.
Aber du sprichst doch richtig schön, also ich kenne ja deine Profil- oder Social-Media-Beiträge und da sprichst du halt wirklich wie eine Sprecherin, aber du sprichst auch jetzt so einfach richtig schön, muss man sagen.
Ich also weiß nicht, dass...
Nicht wegen österreichisch oder so Props, aber du sprichst wirklich schön. Die Rede, Schule oder was auch immer,
Gar nichts. Ich habe als Kind extrem viel RTL geschaut und ich glaube, dass mich so dieser deutsche Akzent einfach so richtig geprägt hat.
Ja, du machst einen deutschen Akzent leicht.
Fragen immer wieder Leute so, hey, nicht böse gemeint, aber bist du aus Deutschland? Ja.
Also ich habe sogar eine Sprecherausbildung gemacht. Echt? Und ich spreche immer noch so. Also es hat nicht so. Aber
ich finde aber, du sprichst auch sehr, sehr verständlich. So ein bisschen mit einem Wiener Akzent, aber ich finde, das gehört irgendwie dazu. Und ich finde, ich mag
auch.
Das irgendwie.
Ich denke auch. Ich mag den auch gerne. Aber trotzdem, du sprichst richtig schön, haben wir wirklich gedacht. Aber du hast jetzt nicht so den, man merkt dir nicht so wie mir an, dass du einen Migrationshintergrund hast. Aber hat sich das geäußert für dich, als weil du gesagt hast, du hast drüber geschrieben. Hat sich das wirklich geäußert bei den ersten Schritten?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es per se der Migrationshintergrund war, sondern dass es vielmehr halt auch so der Fakt war, dass meine Eltern nicht reich sind. So, und dass ich irgendwie so keine Ahnung von der Bubble hatte. Und dass ich halt auch einfach mit anderen Bedingungen auch in die Medienbranche gestartet bin. Also als ich war im 22. Bezirk im Gymnasium und das war für mich irgendwie so, die Hälfte meiner Mitschüler waren halt Ausländer und die andere Hälfte waren halt so Österreicher. Und alle aber auch so aus Wien. Und ich habe das auch nie irgendwie so hinterfragt. Und ich glaube so, wir hatten schon ein paar, deren irgendwie Eltern irgendwie so Akademiker waren, aber die meisten waren halt einfach so normal, würde ich jetzt mal sagen. Und dann bin ich irgendwie so auf die Uni gekommen und war dann irgendwie so die Einzige aus Wien oft und die Einzige mit Migrationshintergrund, also mit irgendeiner Art von Migrationshintergrund.
Ich glaube aber, das, was du, was du sagst, ist eben, was mir auch ein bisschen, wenn ich daran denke, wie es in meiner Schulzeit war in Simmering, da war es ja auch so. Wir waren schon bunt gemischt. Natürlich gab es viele mit Migrationsanteil, aber auch viele nicht. Ja. Aber wir waren alle eher sozioökonomisch in derselben Klasse. Ja. Wir hatten alle keine Eltern, die rich waren.
Ja.
Wir hatten alle Hackler, wir waren alles Hacklerfamilien. Mhm. Das war halt so der Unterschied. Das hat sich dann bei mir auch bisschen geändert. Ich liebe meine Freunde und Freundinnen, die ich nachher im Studium kennengelernt habe. Und das ist jetzt auch nicht so der Fall, dass ich da jetzt irgendwie in einer Bonzen-Uni war oder so, das jetzt nicht. Aber das ist ja, glaube ich, der Punkt, der einem dann ein bisschen auffällt. So, wenn du aus dieser Hackler-Schicht kommst, hast du keine Connections, um aus diesen Hackler, aus diesen Branchen rauszukommen. Ne?
Genau, und man weiß dann halt auch nicht irgendwie, also zum Beispiel, ich wusste nicht, was ECTS-Punkte sind. Ich wusste nicht, wie irgendwas an der Uni funktioniert. Ich hatte dann irgendwie Glück, dass ich dann halt irgendwie Leute kennengelernt habe, die das halt irgendwie mir gesagt haben. Und irgendwie ich hatte halt sehr viel Glück, dass ich auf meinem Weg immer, vor allem Frauen, muss man dazu sagen, begegnet bin, die mir halt wirklich aktiv geholfen haben. Und ich glaube, in der Hinsicht hat sich das schon sehr geäußert, weil es war halt schon irgendwie auch so eine Art, so ein bisschen ein Kulturschock für mich, weil ich zum Beispiel auch Dialekte gar nicht kannte. Weil so, ich war mit meinen Eltern schon, also wir waren schon oft im Urlaub, so in Kroatien, in Spanien, in Polen ganz viel, aber jetzt nie so in Vorarlberg oder in der Steiermark.
Ja gut, aber der Dialekt ist auch, also Vorarlberg ist schon krass.
Ja, schon, das ist aber... Schon,
so geht es auch Wienern ohne Migrationshintergrund, sicher, dass sie manchmal jetzt jemanden nicht verstehen. Oder für mich, ich vergleiche es auch mit, ich spreche Hindi. Hindi spreche ich relativ fließend, aber wenn jetzt jemand sehr, sehr, sehr starkes Punjabi, was ein Dialekt ist halt, oder fast wie ein Dialekt ist, spricht, verstehe ich es auch irgendwann nicht mehr. Das ist halt so. Ich glaube,
nein, ist ja auch per se vollkommen normal, aber es war für mich so was ganz Fremdes. Und ich habe dann erst mit der Zeit, habe ich dann so die, also viele meiner Freunde aus der Uni, habe ich dann so die paar Wiener und die paar Wiener mit Migrationshintergrund dann irgendwie, so hat man sich irgendwie so gefunden. Und dann hat mir auch eine Studienkollegin, die auch Migrationshintergrund hat, zum Beispiel Biber empfohlen, sodass ich mich dort bewerbe. Also in der Hinsicht hat man das halt schon irgendwie so gemerkt, dass man halt irgendwie einen anderen Background hat. Und auch so, wenn man in diesen Kreisen irgendwie so ist, auf so irgendwie Events geht oder so, merkt man halt irgendwie so, okay, das ist doch irgendwie eine andere Welt.
Aber es ist jetzt ein bisschen anders, oder? Als noch vor 10 Jahren, oder nicht?
Wie es jetzt für so Leute ist, die anfangen, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich habe sogar das Gefühl, dass es irgendwie gefühlt schlimmer wird.
Okay.
Weil wir doch sehr viele, also so, der Journalismus hat kein Geld. Und das wissen wir schon seit längerem. Immer mehr Medienhäuser sperren zu. Das Biber-Magazin gibt es nicht mehr, zumindest in der Form, wie es das früher gab, gibt es nicht mehr, das ja viele Journalisten ausgebildet hat. Es gibt immer weniger kleinere Medien. Und ich habe schon das Gefühl, dass, wenn ich mir anschaue, so wer sind die, so wer kommt irgendwie nach, wer sind so meine Kolleginnen, dass es doch irgendwie vor allem bei den Einsteigern weniger Menschen mit Migrationshintergrund sind.
Wirklich. Also weniger Leute aus der, ich sag's jetzt plump, ein bisschen niedrigeren Einkommensschicht auch.
Das kann man oftmals irgendwie nicht beurteilen, wenn man
okay.
nicht.
Also wirklich Migrationshintergrund, sagst du, es weniger.
Würde ich jetzt sagen. Also das ist so mein Gefühl, dass wir ein bisschen wieder zurücksteuern zu dem, hey, wir sind wieder weiß und wir sind wieder autochthon. Kann aber, hat aber wahrscheinlich viele Gründe auch, weil die Medienbranche auch nicht die besten Arbeitsbedingungen hat und weil sich viele Menschen dann irgendwann auch so denken, okay, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, irgendwie 3 Jobs nebeneinander zu machen, damit ich mir irgendwie ein Praktikum leisten kann. Ich
habe schon gelesen, dass prinzipiell, wenn es um Fachkräfte geht, ist Österreich halt nicht sehr spannend, weil eben, wenn du von woanders kommst, sind das dann doch vergleichsweise sehr hohe Ausgaben, dann bist du auch nicht so willkommen, einfach so, wenn du von woanders kommst. Wie in anderen Ländern fühlt man sich ein bisschen weniger willkommen. Und die deutsche Sprache ist halt auch, ich meine im Journalismus sowieso, aber generell auch bei Fachkräften, die deutsche Sprache ist schon schwer zu lernen dann auch. Da gibt es so ein paar Gründe. Aber ich hätte trotzdem gedacht, also für mich war es auch so, als ich in der Musikbranche gearbeitet habe, das ist auch schon 7, 8 Jahre her, hatte ich immer das Gefühl, ich war für Deutschrap zuständig, aber trotzdem auf so Medientreffen gefühlt, ich bin der einzige Kenneck. So, ich komme da hin und es mag mich auch niemand, weil es ist jeder sauer, weil Deutschrap so viel Geld macht. Und aber ja, und das Gefühl, wenn du damals auch wirklich, wenn ich zum Amadeus gegangen bin und so, alle kommen sich so viel besser vor, sie machen so viel bessere Musik und sie kennen sich so viel besser aus. Nicht jetzt bei mir im engen Umfeld, die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, das waren die liebsten Menschen, das waren wirklich, liebe ich heute noch. Aber generell in der Branche war immer so, ja, dann ist es der nächste Mura 257, solche Aussagen. Weißt du, so einfach um immer das Gefühl so, alle sind sehr links. Aber dann, wenn es um Deutschrap und die Protagonisten und Protagonistinnen im Deutschrap geht, ist man gleich wieder so, ja, dieses Proletenvolk gefühlt. Ja? Das war immer so. Und so habe ich mich auch gefühlt, so, weil ich halt Deutschrap gemacht, also für im Deutschrap-Bereich gearbeitet habe. Aber ich hatte mir eigentlich gedacht, auch bei mir auf der FH, ich hatte das Gefühl, es war in einer Hand abzählbar, wie viele Leute braun waren oder halt nicht weiß waren von der Hautfarbe. Und das hat sich geändert jetzt. Also wenn du jetzt auf die FH gehst und auch an der Uni gehst und so, habe ich das Gefühl, es ist durchmischter.
Was hast du studiert?
Medienmanagement. Deswegen habe ich mich auch so auf das Gespräch mit dir gefreut, weil Medien ist schon ein Herzensanliegen.
Kann auch einfach daran liegen, dass zum Beispiel jetzt vielleicht eben durch diese ganzen Krisen, so Inflation, uns geht es wirtschaftlich nicht gut, dass halt vor allem Menschen eben mit Migrationshintergrund, vor allem POCs, sich dann halt irgendwie denken, okay, vielleicht studiere ich jetzt einfach irgendwas, wo ich danach garantiert einen guten Job habe.
Das kann natürlich sein.
Bei Journalismus ist es keine Garantie.
Ich meine, was ich mir schon noch vorstellen kann, ist, meinen Eltern war nur wichtig, dass ich studiere. Also ab dem Zeitpunkt, wo sie wussten, ich und meine Schwester sind gut in der Schule, war klar, okay, dann sollen die bitte studieren, weil dann ist alles gut. Ich glaube, heute, also jetzt einfach 15 Jahre später, wissen wir, dass du nicht automatisch reich wirst, weil du studierst. Es ist nicht so, also wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir schon mal, Alter, Moet, du wärst Arzt geworden, weil dann wäre so ein bisschen mehr Money da.
Das wusste man ja damals.
Da dachte man.
Ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass man das halt irgendwie nicht wusste. Weil, also ich hatte auch früher dieses Mindset, weil meine Eltern waren auch so, okay, wir setzen wirklich alles drauf, dass ihr zwei studiert, damit ihr es besser habt, also meine Schwester und ich, damit ihr es besser habt als wir. Und uns war klar, okay, wir müssen studieren und uns war, wir haben von dieser Welt irgendwie mitbekommen, von den Leuten, die studiert haben, so, wenn du schon mal studiert hast, dann bist du halt garantiert, dann geht es auf jeden Fall besser.
Mhm.
Also, ob du jetzt reich bist, ist ja auch noch so eine andere Sache, aber dann bist du auf jeden Fall wirtschaftlich abgesichert.
Ja.
Und ich finde es vielleicht auch ganz gut, dass ich das damals noch nicht so wusste, weil sonst hätte ich mich vielleicht auch nicht für den Journalismus entschieden, sondern für was anderes.
Das stimmt. Ja.
Und was mir vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hätte.
Ich merke, ich muss mit dir aufpassen, weil wir beide gerne labern, dass wir nicht 17 Stunden hier machen. Wir sind jetzt gerade circa bei der dritten Zeile von meinen paar Seiten, die ich hier vorbereitet habe. Aber es macht nichts, es ist ja nur zum Anhalten. Hattest du, auch wenn du davon sprichst, du hattest keinen Kontakt zur Medienbranche, du hattest keinen Kontakt zu Journalisten, Journalistinnen, du wusstest nicht, wie schaut ein Magazin aus. Das, was wir wussten, war ja, wie es bei Sex and the City aussieht.
Genau.
So wie das ist. Oder ich dachte auch, im Krankenhaus ist wie bei Scrubs, bis ich dort Zivildienst gemacht habe. Obwohl meine Eltern beide aus dem Krankenhaus sind, aber das auf die habe ich nicht so gehört. Also im Krankenhaus arbeiten, um es korrekt zu sagen, gearbeitet haben. Hattest du jemals dieses Gefühl auch, ich hatte das nämlich schon, dass es ja da einen Bereich gibt, der unantastbar ist, wo Journalismus gemacht wird. Und ich spreche dann gezielt auch, wo man dann in Richtung Verschwörungstheorien kommt. Also ich kann mich erinnern, und das ist halt spannend, wenn man mit einer Journalistin spricht, ich habe eine Phase auch gehabt, wo ich mir auch dachte, die Wahrheit ist eine andere als die, die uns aufgetischt wird. Obwohl ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon Anfang der 20er Medienmanagement studiert habe. Ich hätte es eigentlich besser wissen können, aber ich war am Anfang nicht so gut im Studium. Da gibt es Leute, die wollen uns was verheimlichen. Es gibt Dinge, die sind anders abgelaufen. Und da gibt es eine bestimmte Agenda.
Mhm.
Hattest du solche Thematiken selber auch schon mal?
Ob ich das geglaubt habe?
Ja.
Nein.
Nie?
Also nie.
Bist auch relativ jung halt schon zum ORF und so gekommen, ne?
Ich habe auch irgendwann, wo ich so irgendwie gecheckt habe, wie so die Medienbranche funktioniert, wo ich so angefangen habe, irgendwie auf Twitter und auf Instagram so den ersten Journalistinnen, die halt irgendwie, die ich richtig cool fand, irgendwie habe ich angefangen, denen zu folgen, die irgendwie so ein bisschen glorifiziert auch. Habe ich das eigentlich nie so hinterfragt. Also ich war eigentlich immer so sehr systemtreu, keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Aber ich habe die andere Seite oft erlebt.
Mhm.
Ich habe nämlich während, nachdem ich beim Mediengeil war, habe ich noch ein paar andere Praktika gemacht, habe als freigeschrieben und dann hatte ich irgendwann meine fixe Anstellung, meine erste bei der Heute.
Mhm.
Und es war während Corona.
Mhm.
Und ich war im Community-Ressort. Das heißt, das ist prinzipiell das Leserressort. Uns haben Leser geschrieben auf WhatsApp, über Social Media und wir haben dann ihre Nachrichten verwertet zu Artikeln.
Mhm.
Und das während den ganzen Corona-Demos, wie viele Nachrichten wir da bekommen haben, wie viele Videos wir da bekommen haben von Verschwörungstheorien, das war halt schon heftig.
Mhm.
Und ich glaube, das lag nicht nur daran, dass ich bei der Heute war, sicher auch.
Mhm.
Aber ich glaube, das war bei anderen Medien halt auch so. Und wie schnell du dann teilweise auch da reinrutschst, das habe ich halt aus der Außenperspektive mehr mitbekommen.
Mhm. Ich hab eben damals in den 20ern, in meinen Anfang der 20er irgendwann angefangen, solche Theorien zu glauben und habe aber dann angefangen, das war glaube ich auch, weil ich den Medienmanagement-Background hatte, wusste ich ja, wie man recherchiert zumindest und habe angefangen, das zu recherchieren und habe dann relativ rasch gemerkt, okay, diese Theorien, es gibt ja alles Mögliche, wenn es um Illuminaten geht und was weiß ich alles, die laufen sehr, sehr schnell in Richtung Antisemitismus. Die wurden auch genutzt, um gegen irgendwen zu hetzen und habe dann schnell gecheckt, okay, warte mal, überlege mal, du bist selber im Medienmanagement-Studium, das ist nicht weit vom Journalismus, du kennst Leute, die machen da und da ein Praktikum, im Studium hat das bei uns schon angefangen. Wer soll das sein? Wer sollen diese Menschen sein, die diese Agenda haben? Das sind ja Menschen, die ganz normal wie wir, die wir auch kennenlernen könnten, mit denen wir, die wir auch mögen oder nicht mögen könnten, die gehen in ein Büro, so wie wir alle in unsere Büros oder Arbeitsstätten gehen. Wer soll denen das einflüstern? Also das ist dieses, dass die da oben uns irgendwas auftischen, was nicht stimmt, würde bedeuten, dass wir das machen, weil das sind ja keine reichen Menschen, die Journalisten und Journalistinnen sind. Das sind normale Menschen, die da sitzen. Es gibt glaube ich, darüber müssen wir schon nachdenken, wie konzentriert die Medienlandschaft ist, weil es gibt Inhaber, von denen diese Medien gehören. Die sollten möglichst neutral bleiben, die sollten möglichst auf objektiven Journalismus achten. Aber dass es eine Weltverschwörung gibt, die gesteuert wird und die hat Putin und Trump und auch jetzt irgendwie die Barbara Karlich im Petto, weißt du, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Vor allem, was ich da in der Diskussion auch so lustig finde, das war ja während Corona ganz, ganz stark. Wir haben ja innerhalb der letzten Jahre extrem viele auch so Skandale aufgedeckt, die ja teilweise wirklich fast lächerlich waren. So Chats, die geleakt wurden. Und dann denke ich mir halt wirklich so, glaubt ihr ernsthaft, dass so unsere Politiker oder nicht nur unsere Politiker, aber Politiker allgemein imstande dazu wären, diese riesigen Theorien und weiß was ich, irgendwie so sich irgendwie so im Hintergrund da was Großes irgendwie zu planen und das
stimmt eigentlich.
Das stimmt halt. Also da.
Das ist komplett richtig, wenn du dir anschaust, dass Leute auffliegen, weil sie mit dem Laptop Gassi gehen und oder spazieren und dass ihre WhatsApps geleakt werden, während ich mit meinen Arbeitskollegen schon drauf schaue, was wir uns wo schreiben und was wir wann löschen, bevor irgendwas ist. Und das, da geht es um nichts. Also das ist das Ding. Dass du da glaubst, dass da eine Weltverschwörung geplant wird, die durchgesetzt wird. Und vor allem, was soll die gebracht haben? Dann? Wenn du dir die letzten 20 Jahre anschaust, was haben diese Weltverschwörer denn geschafft?
Ja.
So, wo ist denn das, was du glaubst, irgendwie nicht repräsentiert?
Mhm.
Wo, das macht doch überhaupt keinen Sinn alles.
Aber ja, es wird halt gezielt genutzt, um halt Menschen, die gerade sich in einer vulnerablen Situation befinden, zu beeinflussen und zu mobilisieren. Und das ist ja auch eine Geldmache in einer gewissen Art. Weil ganz viel vor allem von diesen Esoterik-Shops oder von diesen esoterischen Websites und Nachrichtenseiten unter Anführungszeichen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich nicht finde, dass wir halt irgendwie noch für die Werbung machen sollten. Aber das ist halt ganz bewusst auch eine Geldmacherei, aber andererseits wird das auch als politisches Instrument benutzt.
Ja, manchmal auch beides. Ich habe ein Freund von mir hat mir das geschickt, da kann ich den Namen schon nennen, der Kollege, also nicht mein Kollege, aber Norbert Hofer hat irgendwie so ein Wasser verkauft, irgendein esoterisches, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er verkauft hat, aber es war komplettes irgendwas Esoterisches mit seinem Bild oben drauf.
Das finde ich ja noch halbwegs okay, aber gefährlich wird es dann ja, wenn du dann halt irgendwie sagst, so, man kann Krebs oder Krebs existiert nicht, man kann Krebs heilen, wenn man dreimal irgendwie sich im Kreis dreht und dann Steine in die Luft wirft. So, oder Corona war es ja ganz heftig.
Ist es ja teilweise immer noch, ne? Es gibt ja, es gibt ja schon noch Leute, die das Thema nicht loslassen.
Ja.
Da immer noch darauf aufbauen, halt ihre ganze Weltanschauung aufbauen.
Ja.
Wie siehst du deine Rolle? Du darfst mich übrigens die ganze Zeit unterbrechen. Das ist gut. Das ist immer wichtig und du kannst das, deswegen ist Lachen. Aber wie siehst du dann in dieser, wir haben gerade erklärt, wir haben gerade gesprochen von einer nicht sehr schönen Landschaft, in der du arbeitest, von diesen News und wie siehst du deine Rolle als Journalistin da drinnen? Was motiviert dich auch da, wo du sagst, hey, das ist es, warum ich das mache?
Also ich finde vor allem jetzt die Themen, über die ich schreibe, einfach sehr spannend. Ich schreibe jetzt sehr viel Chronikales, aber auch ich beschäftige mich mit TikTok, mit Social Media. Das interessiert mich persönlich einfach. Einerseits halt einfach persönliches Interesse und ich finde es einfach extrem geil, wenn du halt in deiner Recherche bist und dann findest du einfach was Heftiges irgendwie raus, was du zum Beispiel irgendwie noch nicht woanders gelesen hast. Einfach so dieser Glücksmoment, den ich halt habe.
Du hast ja auch keine seichten Themen mehr, oder? Zumindest, was ich jetzt mitbekommen habe, ein bisschen auf Social Media sind das schon sehr intensive Themen mittlerweile. Das hat nichts mehr mit Sex and the City und Fashion zu tun, halt, ne?
Nein, also manchmal schreibe ich schon über Sachen, die mir wichtig sind. Zum Beispiel über das Charlie XCX Album habe ich schon einen Artikel geschrieben. Den kann ich auch jedem sehr ins Herz legen. Ist sehr gut geworden. Kleine Eigenwerbung, nein. Aber an sich, ja. Also ich schreibe sehr viel über so Jugendkriminalität, dann viel über so Konflikte zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Da hatten wir im Sommer den unter Anführungszeichen Jugendbandenkrieg zwischen Tschetschenen und Syrern. Viel halt zu den Themen. Und mich interessiert das halt, weil ich halt der Meinung bin, dass ich schon das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich glaube schon, dass ich halt ein bisschen eine sensiblere, ein bisschen eine andere Ansicht auf diese Dinge habe. Und was wir zum Beispiel auch oft machen, dass wir bei so Themen, vor allem wenn es halt irgendwie um Tschetschenen geht, die halt doch irgendwie so eine Bevölkerungsgruppe, die in der Gesellschaft eher mit viel Vorurteilen behaftet ist. Mhm. Dass wir uns wirklich versuchen, da halt hinzugehen, mit den Leuten zu reden, die zu Wort zu kommen, Wort kommen zu lassen. Ich habe zum Beispiel mit meiner Kollegin eine Geschichte geschrieben. Da war letzten März, gab es eine Messerstecherei am Räumerplatz, also ein Konflikt zwischen einem Vater und einem Sohn. Die waren aus Tschetschenien und mehreren Syrern. Der ist dann ausgeartet und dann hat der Sohn irgendwie auf zwei Syrer eingestochen. Die sind fast gestorben und der sitzt jetzt im Gefängnis. Und wir haben dann mit seinem Vater, der auch dabei war, gesprochen, ein Interview geführt mit seiner Familie, einfach um so einfach ihre Sichtweise auf die Dinge zu bekommen. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich Journalismus mache, weil ich möchte halt auch Leuten eine Stimme geben, die vielleicht nicht gehört werden. Mhm. Also mir macht es zum Beispiel viel mehr Spaß oder weiß ich nicht, ob das man jetzt in dem Kontext so sagen kann.
Also erfüllt dich?
Es erfüllt mich einfach viel mehr, mit Leuten zu reden, die zum Beispiel kriminell sind oder waren oder die irgendwie im direkten Umfeld zu jemandem sind, der irgendwie kriminell ist. Finde ich viel interessanter, als mit jemandem ein Interview zu führen, der jetzt in der Spitzenpolitik ist. Mhm. Aber das ist halt so meine Nische, ein bisschen, die ich so gefunden habe in der Art.
Mhm. Ja, muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich wollte damals, als ich im Deutschrap-Bereich gearbeitet habe, ich habe schon Straßenrap auch unter anderem halt betreut oder halt war ich halt A&R. War auch gern mit Menschen unterwegs, die halt eine kriminellere Laufbahn haben, aber das ging sehr kurz. Irgendwann habe ich mir gedacht, so, Kimoit, was machst du hier? Dafür hast du nicht studiert und hakelst 7 Tage die Woche. Du willst eigentlich schon was auch woanders hin und nicht in dem Milieu abhängen. Aber nein, ich finde das wichtig und richtig, dass du sagst, du lässt Leute zu Wort kommen, die nicht gehört werden. Ich habe in einer der letzten Folgen auch drüber gesprochen, Politiker und Politikerinnen unter anderem neigen ja dazu, nicht alle, aber es gibt welche, die halt neigen dazu, immer wieder zur Sprache zu bringen, dass jetzt alles schlimmer geworden ist. Mhm. Das heißt, dass die Kriminalitätsrate auch irgendwie höher ist und die Ausländer sind schlimmer gefühlt. Das sagt keiner so direkt, aber es mehr oder weniger wird es auch immer mehr direkt. Mhm. Diese Realität, dass Österreich und in Österreich zu leben, gefährlicher ist als vor 20, 30 Jahren, diese Realität war auch meine Realität. Mhm. Ich habe das geglaubt. Mhm. Ich habe das geglaubt bis Anfang dieses Jahres, bis ich diesen Podcast gemacht habe. Und dann zum ersten Mal für diesen Podcast, weil ich Leute da hatte, halt einmal auf Statista gegangen bin und Statistiken mir angeschaut habe. Und dann gesehen habe, okay, 2019 hat der Kickl die Art und Weise, wie Jugendkriminalität berechnet wird, geändert. Das ist ein Grund, warum die Zahl höher ist, obwohl nicht wirklich die Kriminalität gestiegen ist. Okay, während Corona durften wir alle nicht raus. Deswegen sind es die letzten 3, 4 Jahre, ist die Zahl wieder gestiegen. Aber sie ist nicht höher als vor 10 Jahren. Und lauter solche Geschichten. Mhm. Und okay, wir decken Dinge auf, die vor 30 Jahren passiert sind, die würden wir vor 30 Jahren gar nicht aufdecken können. Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass durch Social Media und durch die Nachrichten, auch klassische Medien, nicht nur durch Instagram, sondern klassische Medien, die dauernd auf meinem Handy sind, eine Realität gezeichnet wird, die nicht stimmt. Mhm. Weil die Leute halt mehr in Display blicken und das ist jetzt, es ist kein Klischee mehr. Jedes Mal, wenn ich in der S-Bahn oder U-Bahn sitze und ich habe selber oft das Handy in der Hand, ich arbeite auch oft von unterwegs, aber ich schaue mir die Leute an und ich nehme mich nicht raus. Alle schauen in ihr Handy. Ja. Jeder Mensch schaut in sein oder ihr Handy. Und diese Realität ist aber nicht die ganze Wahrheit. Aber Medien haben ja die Funktion, wie ich es im Studium auch gelernt habe, und natürlich habe ich es mir auch aufgeschrieben, aber prinzipiell sollte man ja schon die gesellschaftliche Wahrheit darstellen, oder? Ich habe es immer in Erinnerung, was für mich Medien bedeuten, ist die vierte Gewalt. Mhm. Sagt ihr das sicher, ne? Also man hat die drei Gewalten, Legislative, Exekutive, Judikative, und dann, das wären die drei Gewalten, und dann gibt es die vierte Gewalt, die Medien, die diese Gewalten halt auch kritisieren soll, überwachen soll, kontrollieren soll, so in die Richtung. Ich habe das Gefühl, dass wir da gerade übers Ziel hinausschießen, dass wir eigentlich nicht mehr dabei sind, das für die Gesellschaft, nicht für einen gesellschaftlichen Mehrwert zu überwachen und zu kritisieren und zu kontrollieren, sondern dass wir jetzt einfach dabei sind, auf dem Bildschirm zu erscheinen und angesehen zu werden. Mhm. Und dabei nicht mehr, und ich glaube, dass wir da nicht raus können, weil wir müssen uns finanzieren, sonst überleben wir nicht als Medium. Aber ich frage mich, das hat doch gar nichts mehr mit dem zu tun, was du dir vielleicht auch vorgestellt hast mit 16, als du noch Fashion-Bloggerin dir angeschaut hast, oder?
Boah, also große Frage.
Ja, und, sorry.
Ich würde auf jeden Fall dir nicht, also ich würde auf jeden Fall dir zum Teil zustimmen, weil es stimmt halt schon auch, dass es halt oft hochgebauscht wird von Medien. Aber ein Zugang zum Beispiel von Journalismus, den ich sehr schätze und den ich auch sehr gerne mag, ist der produktive? Jetzt habe ich das Wort vergessen. Es ist jedenfalls ein bisschen eine positivere Berichterstattung, dass du dir vielleicht auch die Lösungen anschaust. Ich bin kein Fan davon, zu sagen, also Probleme komplett klein zu reden, weil dass wir zum Beispiel letztes Jahr am Räumerplatz irgendwie mehrere Zwischenfälle hatten innerhalb von ein paar Tagen, finde ich halt schon, dass man darüber berichten muss. Mhm. Weil das ist halt irgendwie im Interesse von der Öffentlichkeit. Aber andererseits zum Beispiel, ich habe damals auch darüber berichtet und ich habe mir dann halt gedacht, okay, Räumerplatz ist gerade Riesenthema. Ich schaue mir das mal irgendwie anders an. Und dann habe ich zum Beispiel, ich wollte eigentlich mit Jugendlichen reden, aber das war dann ein bisschen schwierig, weil du musst dann halt immer aufpassen, weil die ja nicht teilweise auch nicht mündig sind, ob du mit denen wirklich reden kannst. Dann habe ich mich mit Sozialarbeitern, mit so Streetworkern, die wirklich aktiv am Räumerplatz in der Gegend sind, zusammengesetzt und habe mit denen geredet, so hey, was ist da los? Warum gibt es da dieses Problem am Räumerplatz? Und was fehlt den Jugendlichen? Und das, finde ich, ist ein sehr guter Ansatz. Ich bin schon der Meinung, dass wenn es Fälle gibt, wie jetzt zum Beispiel steigende Kriminalität am Räumerplatz jetzt, ich würde den Räumerplatz jetzt nicht als Brennpunktort irgendwie bezeichnen. Das wurde dann durch die Medienlandschaft auch gemacht. Ich kann leider auch nicht alles kontrollieren, was andere Redaktionen irgendwie schreiben.
Das ist ja klar, du bist ja, also ich war auch, dass wir es erwähnt haben, du arbeitest ja beim Profil.
Genau.
Und da bist du eben im Online-Ressort.
Online-Ressort, genau.
Zuständig.
Und ich mache das Social Media.
Social Media, genau. Und ich kenne deine Berichte auch, die im Reel-Format mittlerweile auch veröffentlicht werden, wo ich eben gemeint habe, dass deine Stimme eben, wo ich mir schon dachte, krass, das ist ja wirklich arg. Und du kannst ja dich nur um deine Berichterstattung kümmern, um deine. Also es ist auch klar, Medien haben schon ihre Blattlinie und haben vielleicht eine gewisse Richtung, was auch menschlich unmöglich wäre, nicht zu haben. Also es wäre nicht möglich, dass man zu 100% objektiv ist. Das können wir Menschen nicht. Wir müssen aber probieren, so objektiv wie möglich zu sein.
Im Wien-Wahlkampf war das ja auch großes Thema. Also das eine war halt so die Deutschpflicht, dann eben diese Wien ist so gefährlich, bla bla bla. Da haben wir zum Beispiel vom Profil auch, hat mein Kollege halt auch einen sehr interessanten Artikel dazu geschrieben, dass es halt auch eben diese ganzen Statistiken halt auch nicht stimmen auch und dass zum Beispiel Wien auch wächst und zwar sehr stark wächst und dann auch diese ganzen Dinge mit Problemzone, früher war es ja der Karlsplatz, kann man sich ja auch gar nicht mehr vorstellen. Da haben ja alle davor gewarnt, dass du nicht zum Karlsplatz gehen darfst, weil das so gefährlich dort ist.
Gerade als ich 16, 17 war, vergiss. Also da hätte ich weiß gar nicht, ob es wirklich so schlimm war, aber ich wäre alleine nicht dort rumgelaufen, einfach weil vom Hörensagen war unmöglich.
Voll. Ja. Und das war ja vor wie vielen Jahren? Vor 10 Jahren war das ungefähr, nicht sogar länger her. Und also so Wien hatte immer schon so, Wien ist eine extrem sichere Stadt im internationalen Vergleich, aber auch, ich würde sagen, Wien ist auch so eine sichere Stadt. Aber es gab damals halt Johann Gudenus zum Beispiel im Wahlkampf irgendwie gesagt, so Wien ist so gefährlich, schaut euch den Karlsplatz an, bla bla bla. Dann hat man entsprechende Maßnahmen gesetzt und jetzt würde ich nicht sagen, dass der Karlsplatz irgendwie ein unsicherer Ort ist. Also es ist wirklich nicht so, als wäre Wien irgendwie so unsicherer geworden, aber es nutzen halt eben viele Politiker als Instrument auch, vor allem rechte Politiker. Und Medien geben dann das halt auch wieder, weil es ist halt auch in einer gewissen Art unsere Verantwortung, Sachen, die jetzt Spitzenpolitiker zu sagen, zu berichten.
Aber das ist ja, das war das, was du gerade gesagt hast, du hast eigentlich auch das gesagt, war ja schon in den 90ern auch so. Es war ja auch in den Anfang der 2000er auch so. Also da haben Politiker, Politikerinnen das trotzdem genutzt, um Stimmung zu machen oder auch um zu hetzen oder um Angst zu schüren, wenn das ihnen halt politische Vorteile bringt. Medien haben genauso darüber berichtet. Es gab welche, die haben mehr darüber berichtet. Die haben vielleicht ein bisschen parteiischer, aus meiner Meinung nach zumindest, darüber berichtet. Manche halt weniger. Aber das war schon der Fall. Nur das Ding ist, damals hatten wir eine andere Medienlandschaft. Damals hatten wir, also wir wussten, meine Eltern wussten, ich meine, wenn sie mich jetzt quasi vor dem Fernseher sitzen lassen, bis die Simpsons kommt, wussten sie, ich kann jetzt nichts Falsches sehen.
Ja.
Ich weiß es jetzt nicht mehr. Wenn mein Stiefsohn auf TikTok ist, kann ich nicht kontrollieren, was er sieht. Ich habe schon versucht, auf seinem Handy abzustellen, aber ich kann nicht. Er ist einfach smarter als ich. Somit kann ich nicht mehr einschränken, was er sieht. Aber nicht nur bei Jugendlichen, wir selber. Wir konsumieren nicht mehr eine Zeitung, die ich vielleicht auf der Arbeit lese, weil ich gerade Zeit habe, oder halt im Privaten und dann schaue ich mir einmal die Nachrichtensendung meiner Wahl am Abend an, sondern ich habe es in meiner Hosentasche. Ja. Und in dieser Zeit habe ich das, es ist ja, wir wissen ja, die letzten Jahrzehnte, die Auflagen von klassischen Printmedien sind zurückgegangen. Mhm. Wird bei euch ähnlich gewesen sein. Das heißt, man muss sich neu erfinden. Es gibt ja das Riepelsche Gesetz. Sorry für Streber sein, aber das wurde zum Studium tausendmal gesagt. Deswegen habe ich diesen Satz im Kopf. Das Riepelsche Gesetz, ich glaube, das besagt, dass die Medien sich, also kein Medium quasi stirbt, sondern halt mit der Zeit sich immer neu erfinden muss. Und das sieht man ja auch jetzt bei dem, was ihr beim Profil macht. So wie du jetzt diese Beiträge, die du machst, das ist jetzt eine Art und Weise, wie auch die Nachfragenden, wie ich, das konsumieren würden. Ich würde halt kein Printmagazin mehr konsumieren mittlerweile. Ja. Obwohl ich Printmagazine mag, aber es ist so viel Müll. Jetzt erwarten aber die Menschen dadurch, dass der Kanal, genau, das ist mein Punkt. Sorry, das ist der Punkt, den ich machen will. Der Kanal aber, wo du jetzt deine Clips auch strahlst, ist nicht mehr ein neutrales Netz, das irgendwie Rundfunk ist oder Dings und auch nicht das neutrale Netzneutralität-mäßige Internet, sondern dazwischen ist ein Social-Media-Kanal geschalten, das weder Wahrheitsgehalt überprüfen will, das neben euren Beiträgen alles Mögliche zulässt.
Du meinst es TikTok?
TikTok, Instagram, oder YouTube, whatever es wäre. Ne? Die Sachen, wir konsumieren es ja da. Ich konsumiere es ja nicht mal mehr über Google. Wir konsumieren es ja über Social Media großteils, diese Sachen. Und höchstens klicke ich da auf einen Link zu einem Artikel, wenn ich mehr lesen möchte. Und da frage ich mich als Journalistin, wie du da deine Rolle siehst. Weil du bist auf der einen Seite, wie du es gerade erklärt hast, die Themen so zu bearbeiten, dass man einen anderen Blickwinkel drauf wirft, vielleicht einen Mehrwert bringt und nicht nur Hass schürt, ist ja voll zu konstruktiv, ist ja voll cool, dass du das machst. Mhm. Aber auf der anderen Seite fragen ja die Menschen nicht nach der Wahrheit nach. Ich habe das Gefühl, und da kannst du sagen, vielleicht rede ich Blödsinn, die Menschen wollen eigentlich nur eine Bestätigung von dem, was sie eh schon glauben.
Das habe ich ehrlicherweise noch nie so irgendwie so hinterfragt, aber eigentlich glaube ich schon, dass du teilweise auch recht haben könntest. Aber andererseits kann man es auch nicht jedem recht machen. Mhm. Also wenn ich jetzt mir irgendwie darüber jedes Mal Gedanken machen würde, wenn ich einen Artikel schreibe, dann würde ich ja gar keinen Artikel mehr schreiben.
Naja, sicher, weil im Endeffekt musst du ja schon, du hast ja ein Ziel mit den Inhalten, die du kreierst.
Ich möchtest schreibe nicht, um Leute zu bestätigen.
Ja, das.
Das aber, ist auf jeden Fall nicht so.
Aber du möchtest ja, dass der Inhalt verstanden wird, oder? Oder das Medium, der Profil oder jede Zeitung möchte ja, dass die Inhalte, die sie bringen, verstanden wird von den Leuten, die sie rezipieren. Und das heißt, du musst dich ja schon dem anpassen, wie...
Verstehen Zustimmung oder meinst du mit Verstehen checken, was gemeint ist?
Checken, was gemeint ist. Mhm. Und dafür muss man sich ja dem Medium auch anpassen. Mhm. Ich zum Beispiel kann jetzt nicht, wenn ich jetzt, das ist aber, weißt du, ich habe einen Motox-Podcast, das ist jetzt nicht um Weiten, nicht dort, wo Medien wie der Profil sind, aber ich könnte jetzt nicht die spannendsten Aussagen inhaltlich nehmen und posten auf Social Media, damit die Leute kommen und meinen Podcast hören, sondern ich nehme schon die Clickbait-Sachen. Also weißt du, was ich meine? Ich passe mich schon dem Medium an und der Zielgruppe und muss meinen Content halt so aufbereiten und den Titel so aufbereiten und das erste Bild und so. Ne? Und ist das schon auch Thema bei dir
auf
wahrscheinlich,
jeden
oder?
Fall. Auf jeden Fall. Also hat ein bisschen gedauert, bis ich ganz verstanden habe, was du gemeint hast.
Es ist spät am Abend, ich laber viel, wir werden beide lange arbeiten, sorry.
Auf jeden Fall, ja. Ja, das machen wir schon. Also zum Beispiel, wir haben ja das wöchentliche Printmagazin und eigentlich kommen alle Artikel aus dem Printmagazin auch online, aber die werden natürlich überarbeitet. Also da wird halt der Titel überarbeitet, weil oft hast du im Print zum Beispiel irgendwie einen kurzen Titel, der irgendwie ganz schön klingt und halt irgendwie dazu passt, weil du halt das Bild und alles gleich siehst. Bei online ist es halt manchmal anders, weil dann googelst du vielleicht ein Thema und dann siehst du es. Und deswegen gibt es eine eigene Art, wie wir Online-Titel schreiben, wie wir Online-Artikel aufbauen. Darauf fokussieren wir uns vor allem bei uns im Online-Ressort sehr stark, dass das halt eben ordentlich passiert. Auf Social Media ist es natürlich auch so. Da haben wir eben viel, wir machen viel auf Instagram, also viel diese zum Swipen, Postings. Da versuchen wir ja auch eigentlich so einerseits so das Spannendste, aber auch so das Catchieste und aber auch das Clickbaitigste aus dem Artikel rauszuholen, damit Ziel ist es ja schon, immer noch die Leute auf unsere Seite zu bringen.
Ja, du musst die Leute erstmal catchen, bevor sie deinen Inhalt überhaupt konsumieren.
Genau. Aber auch, Ziel ist es aber auch natürlich, dass die Leute irgendwie das Thema interessant finden und irgendwie uns folgen oder den Beitrag liken, teilen.
Ja.
Auf TikTok ist es auch so. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Sprache in meinen TikToks anschaut und dann liest man sich zum Beispiel den Artikel durch, zu dem, auf den ich verweise, dann ist es ja ganz anders.
Mhm.
Und das machen wir ja mit Absicht, weil wir versuchen uns natürlich den Medien irgendwie anzupassen, weil sonst wirst du im Algorithmus auf TikTok ganz hinten gereiht.
Ja.
Und dann würde ich es mir aber auch ehrlicherweise auch nicht anschauen, weil wenn ich so jeden Tag schaue, ich sicher 100 TikToks.
Ja.
Und dann würde ich ja gleich weiter swipen, wenn ich irgendwie einen langweiligen Titel, irgendwer sagt irgendwas oder klicke ich halt auch weg. Und so muss man halt auch denken. Also ich versuche schon, ich glaube, das ist halt irgendwie etwas, was mir auch hilft. Ich bin extrem Social Media süchtig.
Mhm.
Aber das hilft mir halt auch, weil ich dann halt auch weiß, wie ich irgendwie was sagen muss vor der Kamera oder mit welchen Worten. Welche Worte sind catchy? Es gibt so bestimmte Schlüsselwörter, die halt immer die Leute interessieren. Und dass du zum Beispiel irgendwie Steuererklärung nicht in einen Titel schreiben solltest, weil dann klickt die Person obviously gleich weg, weil das halt ein langweiliges Wort ist und mit langweiligen Sachen assoziiert wird.
Also ich glaube auch, dass du das relativ gut machst, von dem, was ich halt mitbekomme auf deinem Social Media, was du postest und auch was vom Profil von dir gepostet wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass du ein besseres Gespür dafür hast, weil du einen Ticken näher dran bist und mehr damit aufgewachsen bist als ich. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch mehr der alte, grumpy Onkel, der sich darüber nur aufregt die ganze Zeit. Aber denkst du nicht, dass es deine Arbeit als Journalistin erschwert? Glaubst du, es sind mehr Chancen, also wirklich jetzt neutral versucht, die Frage zu stellen, auch wenn sie sich nicht so anhört, dass es dir wirklich gut Chancen bringt und nicht mehr die Arbeit stört, weil du halt neben dem Inhalt so sehr auf diese Verpackung achten musst?
Mhm. Ich habe ehrlicherweise keinen Vergleich. Also bin ja eigentlich so fix angestellt, also so meine erste fixe Anstellung, wo ich Vollzeit bei der Heute gearbeitet habe, war auch online. Und von dem her, und davor habe ich auch viele, also die bei den meisten Praktikas, die Artikel, die ich geschrieben habe, waren auch für online und für auch auf Social Media irgendwie verarbeitet. Also ich kenne es eigentlich nur so. Ich glaube schon, dass es vielen, vor allem älteren Journalisten, schwerfällt. Bei mir ist es halt, glaube ich, jetzt nicht so eine riesige Herausforderung, wenn ich ehrlich bin. Und manchmal denke ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel runterschreibe oder ich führe manchmal ein Interview und dann höre ich irgendwie so ein gewisses Zitat raus und dann bin ich gleich so, okay, das ist ein geiles Zitat, daraus werde ich ein Zitatbild machen und das wird viel geliked werden. Also sowas habe ich halt schon irgendwie automatisch im Kopf.
Denkst du, wenn ich jetzt sage, meiner Meinung nach gehört Social Media verboten, was macht das mit dir, wenn ich das sage?
Ich glaube nicht, dass es die Lösung ist. Ich check, warum du das sagst. Ich kann es auch nachvollziehen. Aber ich bin prinzipiell eher gegen Verbote. Ich glaube, das bringt nicht so viel.
Ich muss auch sagen, dass ich jetzt im Gespräch mit dir, das passiert selten, das war im Gespräch mit dem Süli von den Grünen auch der Fall. Und jetzt mit dir ist es der Fall. Bei dir liegt es, glaube ich, daran wirklich, dass du einen jüngeren Blickwinkel auf das alles hast, habe ich viel zum ersten Mal auch ein bisschen das Gefühl, na, es gehört eigentlich nicht verboten, es gehört damit umgegangen. Und ich habe halt ein bisschen einen engstirnigen Blick, weil ich es noch anders kenne, aber ich wahrscheinlich auch akzeptieren muss, hey, die Welt entwickelt sich weiter und jetzt ist das die Welt, in der wir sind und wir müssen nur überlegen, wie wir damit umgehen.
Dasselbe habe ich zum Beispiel mit KI. KI ist auch eine Sache, wo ich einfach Angst habe, weil ich das einfach unheimlich finde und mich nicht so gut irgendwie auskenne. Aber bei Social Media ist halt so das Ding, du kannst, im Endeffekt, denke ich, sind wir jetzt in einer besseren Ausgangssituation als vor 10 Jahren, weil vor 10 Jahren gab es Social Media auch schon und da gab es auch schon YouTube. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt uns Radikalisierungen anschauen, da früher war es auf YouTube möglich, dass der IS ganze Dokumentationen irgendwie hochgeladen
hat. Stimmt, und auch so Köpfungen und so Sachen war auf YouTube, gell?
Und das wurde, hat man auch noch nicht so gecheckt einfach, weil da ganz lange ja auch von vielen Medien auch weggeschaut wurde und weil man sich irgendwie, wenn man das Internet ja sehr lange nicht so ernst genommen hat. Und ich glaube schon, dass wir jetzt in einer besseren Ausgangssituation sind. Einerseits, weil Social Media Plattformen dazu gezwungen werden, irgendwie bessere Filter irgendwie zu machen, dass du halt irgendwie solche Videos automatisch löscht. Aber andererseits auch, weil es immer mehr Medienformate gibt, vor allem junge Medienformate, die dann halt so ein bisschen Gegenpol sind. Und dann halt irgendwie so aufklären und es aber auch in dem Stil machen wie die anderen TikToker zum Beispiel. Zum Beispiel die Chefredaktion, die macht das ja extrem erfolgreich, dass sie ja auf TikTok halt eben genau in dem Stil von den TikTokern Journalismus macht. Und das funktioniert ja auch. In Deutschland macht man das ja schon viel länger. Und ich glaube, Verbote bringen halt nicht so viel, weil sie halt immer umgangen werden. Also allein schon, es gibt voll viele Länder, in denen bestimmte Social-Media-Plattformen ja auch verboten wurden. Und daraufhin haben sich die Leute einfach ein anderes VPN geholt.
Aber in Indien, also in Indien ist TikTok verboten und es geht keiner auf TikTok.
Aber gibt es ein Äquivalent zu TikTok?
Ja, Instagram Reels ist jetzt nicht viel anders. Das geht immer noch. Und YouTube Shorts geht auch noch. Aber TikTok geht einfach nicht. Und die Leute, ich glaube auch, dass die Menschen mittlerweile, heutzutage sind wir zu faul, um etwas auch zu umgehen und ein VPN zu holen, wenn wir eine gemütlichere Alternative haben. Ich würde auch nicht mehr auf Kinox.to gehen und einen Film schauen.
Ja.
Da schaue ich mir lieber denselben Film zum vierten Mal auf Netflix an, weil ich da einfach nur klicken muss. Also ich meine, und bevor ich jetzt ein HDMI-Kabel von meinem Laptop anstecke, gar keinen Bock.
Aber du bist jetzt, würde ich jetzt auch sagen, nicht so da die Hauptzielgruppe, weil da geht es ja vor allem um so Jugendliche oder um den Schutz von Jugendlichen.
Mhm.
Und wenn ich jetzt halt irgendwie so zurückdenke, damals als ich halt so ein Teenager war halt Facebook noch voll das Ding.
Mhm.
Und meine Eltern waren halt auch, früher hatte man ja ganz große Angst vor Social Media, Ängste, die man jetzt zum Beispiel nicht mehr hat.
Ich habe sie immer noch.
Also die ich jetzt nicht mehr habe.
Ja.
Und da haben ja auch natürlich meine Eltern mein Laptop weggenommen oder keine Ahnung. Ich habe immer irgendwie einen Weg gefunden, um das zu umgehen einfach, mhm. weil man halt Social Media gehört halt vor allem bei jungen Leuten zum Leben dazu.
Ja.
Und ich glaube jetzt bei uns Älteren, also bei erwachsenen Menschen ist es vielleicht anders, weil wir dann halt irgendwie auch schon so die Schattenseiten von Social Media halt besser kennen und einordnen können. Aber ich denke schon, dass es bei jungen Leuten halt irgendwie schwer ist zum Umgehen. Ich finde schon, dass es teilweise TikTok-Verbot in Schulen finde ich zum Beispiel schon, oder Handyverbot in Schulen finde ich zum Beispiel einen guten Ansatz.
Mhm.
Aber
bin ich auch dafür.
Sachen ganz zu verbieten, ich glaube ehrlicherweise leider nicht, dass das irgendwie funktionieren wird.
Ja, verstehe. Du hast gerade etwas angesprochen, und zwar hast du angesprochen darüber, dass viele es gibt neue Formate, einfach egal in welcher Form. Das kann die Chefredaktion sein, die auf ihren Kanälen Journalismus betreibt, das können aber auch einzelne Menschen sein, die ja durchaus teilweise auch wirklich einen journalistischen Anspruch haben, das studiert haben und dementsprechend aber auf YouTube oder wo auch immer halt recherchieren und den Content machen und damit Geld verdienen. Das funktioniert auch teilweise. Diese Medienlandschaft und was ich gut finde an der Situation, wie sie heute ist, durch das Internet und durch Social Media ist, dass wir theoretisch, ich habe die Möglichkeit, diesen Podcast zu machen.
Mhm.
Und ich könnte Journalismus studieren oder jemanden, der oder die Journalismus studiert hat, dazu holen, wie dich zum Beispiel, kann über Themen sprechen. Das heißt, wir können möglichst eine breite Meinungsvielfalt auch herstellen.
Mhm.
Das heißt, wenn wir sagen, Medien haben auch die Funktion der Meinungsbildung in einer Gesellschaft, ist es ja gut, wenn die Medien auch so breit gefächert wie möglich sind. Wir haben in Österreich das Problem, dass die klassische Medienlandschaft ziemlich konzentriert ist.
Mhm.
Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gehört das 3 Firmen können irgendwie unsere Medien so gefühlt. Oder ein großer Teil vom Markt, ne? Was nicht so gut ist, aber dadurch, dass es diese kleinen Medien gibt. Glaubst du, wie müsste das in einer idealen Welt in Zukunft aussehen, damit wir einerseits diese Medienvielfalt gewährleisten, andererseits aber schon trotzdem ein bisschen reglementieren, was als echte News auch von den Leuten angenommen wird.
Mhm. Mhm.
Weißt du, wie ich meine? Macht die Frage halbwegs Sinn?
Mhm. Mhm. Also so eine Sache, die vor allem sehr vielen Redaktionen, auch dem ORF, jetzt irgendwie so sehr viel Arbeit erschwert, ist ja halt dieses Finanzielle.
Mhm.
Und ich bin schon eigentlich der Meinung, dass auf jeden Fall Medien mehr gefördert werden sollten. Vor allem kleine Medien, vor allem Online-Medien, die werden ja eigentlich fast gar nicht gefördert.
Mhm.
Also ich bin auf jeden Fall pro Förderungen.
Da müsste man dann an gewisse Regeln festbinden, oder? Ich müsste ja schauen, dass ich jetzt nicht XY-TV fördere, weil die sich so nennen, sondern ich müsste schauen, dass die wirklich einen journalistischen Grundsatz haben in irgendeiner Form. Und
das
so
war ja zum Beispiel schwarz-blauen Regierungsverhandlungen war das ja auch irgendwie so ziemlich problematisch, auch in puncto Medienförderung, weil die FPÖ wollte ja, dass man nur noch Medien fördert, die halt eine besonders große Auflage haben oder besonders viele Leser haben.
Mhm.
Und da ist halt das Problem, dass halt zum Beispiel so Medien wie FPÖ-TV oder Auf1 oder halt diese ganzen Verschwörungsmedien ja super viele Aufrufe haben und die dann halt Förderung bekommen würden.
Mhm.
Das finde ich zum Beispiel, also dann bräuchte es halt auf jeden Fall schon verschiedene Kriterien, wo man die halt dann eben zutreffen.
Kurz nur zur Erklärung auch, das würde auch bedeuten, dass dann ein Apache ein Magazin gründen kann, weil ein Apache ein sehr berühmter Musiker ist. Und durch seine Berühmtheit hat er automatisch sehr viel Reichweite. Und egal wie er eingestellt ist, könnte er das dann fördern, weil halt sein Medium gefördert wird. Oder ein Unternehmen wie Red Bull oder irgendein anderes Unternehmen, das einfach automatisch eine große Reichweite hat, was aber nichts mit einem gesellschaftlichen Mehrwert im Journalismus zu tun hat.
Ja,
voll. Aber nicht, also nur weil du die Reichweite hast und nur weil du viel aufgerufen wirst, das kann jeglichen Grund haben, heißt nicht, dass du gleich legitimiert bist dazu, dich Medium zu nennen und dass du Transparenz, Meinungsbildung und die Kontrollfunktion für die Gesellschaft übernimmst. Ne? Das meine ich.
Das ist ja auch eine Sache, die ja relativ meiner Meinung nach auch ein bisschen gefährlich ist, ist halt eben dieses, jeder kann halt was machen. Das führt ja auch dazu, dass wir also das Fake News extrem zunehmen, weil das viele Leute auch ausnutzen. Einige Creatorinnen oder Leute, die irgendwie eigene Blogs oder Medien haben, wissen es vielleicht manchmal nicht besser, wenn sie halt irgendwie so Fake News verbreiten, aber das ist halt eben das Problem, dass halt Journalismus ist halt so ein bisschen vage, weil es gibt keine fixe Ausbildung, es gibt so das Publizistikstudium und Journalismus an der FH kann man auch studieren und es gibt so diese paar Regeln, an denen du dich halten musst, so die W-Fragen, wie ist ein Artikel aufgebaut, aber an sich so ist es jetzt vom, also so, du brauchst jetzt nicht so eine Ausbildung, wie wenn du Arzt werden willst.
Oder? Ja, ja. Also ich kann sagen, in dem Podcast gibt es nur die Wahrheit. Auch wenn ich damals für Journalismus und Medienmanagement in Wien nicht genommen wurde, das heißt, ich habe Journalismus nicht studiert, die haben mich abblitzen lassen. Tatsächlich war das Aufnahmeding für Journalismus das, woran ich gescheitert bin.
Echt?
Ja, voll verkackt, kann ich dir später erzählen. Ist nicht so, kann ich nicht so stolz sein, was ich da aufgeführt habe. Aber du hast gesagt, ein Punkt wäre, dass man die Medienförderung dementsprechend einsetzt, dass möglichst eine breite Vielfalt da ist an Meinungen, an Perspektiven, damit die Gesellschaft sich ihre eigene Meinung bilden kann. Damit wir nicht beeinflusst werden durch irgendeinen bestimmten Strom, durch ein Extrem, sondern ein Ding. Das wäre ein Punkt.
Es wäre auch deswegen, damit halt einfach Medien, also es ist ja nicht das Problem, dass es im Klassenjournalismus keine guten Leute gibt oder keine Leute, die halt gute Ideen haben, sondern das Problem ist ja halt oft, dass die Ressourcen fehlen. Und ich glaube, wenn du halt das abgedeckt hast, dann hilft das halt auf jeden Fall sehr viel weiter. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Nein, hast du schon, ich glaube, also ich habe es verstanden, dass das auf jeden Fall mal helfen würde, wenn man die Förderung dementsprechend hat, dass es ein bisschen den Journalismus befreit von irgendeinem finanziellen Druck, sodass du halt dementsprechend arbeiten kannst. Und gibt es weitere Maßnahmen oder sagst du, das ist das, was dir vor allem einfällt, wie wir als Gesellschaft das ein bisschen versuchen könnten zu regulieren und für uns gut aufzustellen?
Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den halt ich wirklich so aktiv mitbekomme, halt aus der Branche allgemein. Und es ist jetzt auch kein Geheimnis.
Ja.
Eine andere Sache ist auf jeden Fall auch so die Frage, wer schafft es in den Journalismus? So, ich habe vorhin so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie ich in den Journalismus gekommen bin. Das war vor allem verbunden mit einfach sehr viel harter Arbeit natürlich, weil ich teilweise wirklich 2 Nebenjobs hatte und dazu noch irgendwie ein Praktikum gemacht habe. Also das war wirklich crazy, würde ich auch niemandem per se empfehlen. Aber ich hatte halt auch einfach Glück. So, ich hatte irgendwie Glück, dass ich mich zur richtigen Zeit irgendwie bei dem richtigen Medium beworben habe, etc. Aber viele haben dieses Glück halt eben nicht.
Ja.
Und allein schon irgendwie, wenn man sich so, wir haben vorhin über Unis geredet, so wie weiß Unis sind, wie privilegiert die meisten Studenten sind. Und solche Leute kommen dann halt auch vermehrt in die Medienbranche, weil es halt andere einfach nicht reinschaffen, weil das halt ja schon in den Schulen anfängt. So.
Krass, stimmt. Man müsste also eigentlich auch bei den Medienschaffenden schauen, dass man eine Vielfalt generiert, damit auch eine Vielfalt an Perspektiven überhaupt abgebildet werden kann. Weil klar, wenn du jetzt 5 Mohits einstellst, 5 34-Jährige mit indischen Background, die in Simmering aufgewachsen sind, wird es relativ ähnlich ausschauen. Ja?
Es ist ja immer noch so, also so der Ansatz von Journalismus ist ja wirklich Objektivität und sich immer alle Themen anzuschauen. Also ich glaube jetzt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt eine Person mit, keine Ahnung, einem POC in einer Redaktion halt dann nur noch über diese Themen schreiben sollte. Und ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt eine andere Arbeit per se machen würde, was irgendwie so klassische Berichterstattung angeht.
Ja.
Weil das ja doch irgendwie so, da gibt es ja schon eigentlich diese fixen Regeln.
Aber ich denke schon automatisch, oder? Ja, genau.
Perspektiven sind halt schon wichtig. Aber es kommt dann natürlich auch darauf an, wie diese Perspektiven genutzt werden. Weil es bringt mir dann zum Beispiel relativ wenig, wenn ich irgendwie Frauen in Führungspositionen stellen und diese Frauen sind aber unsolidarisch und verhalten sich zum Beispiel unfeministisch. Mhm. Das bringt dann halt auch nicht. Also es muss halt schon irgendwie mit einhergehen, dass man halt irgendwie aktiv irgendwie dran arbeitet,
eine Vielfalt.
Vielfalt zu schaffen. Und,
ich hätte es tatsächlich auch nicht so gemeint, dass ich jetzt...
Nein, aber das ist einfach so ein Gedanke, den ich noch irgendwie ausführen wollte.
Macht total viel Sinn. Und sorry auch fürs Unterbrechen.
Nein, alles gut.
Ich hab nur gerade dran gedacht, das ist automatisch. Es geht ja nicht nur darum, dass wenn jetzt ich irgendwo als Journalist angestellt wäre, wenn ich es gelernt hätte, dass ich jetzt die ganze Zeit aus meiner Perspektive aus Inder Simmeringer schreibe, sondern es geht darum, dass ich dann, weil ich halt direkt bei der Straßenbahn und U-Bahn aufgewachsen bin, ein anderes Bild zum Verkehr in der Stadt habe, als jemand, der oder die vielleicht ein bisschen auswärts wohnt und nicht die Öffis so gut angebunden ist. Und es entstehen einfach durch verschiedenste, weil man unterschiedliche Menschen anstellt, entstehen unterschiedliche Perspektiven, die wichtig sind, um ein Thema zu beleuchten. So hätte ich es verstanden.
Und halt auch so andere, irgendwie wenn man sich dann irgendwie die Frage stellt, so, okay, wir haben jetzt dieses Thema, über das wollen wir berichten, wir brauchen eine Expertin oder einen Experten, dass man dann halt irgendwie auch schon, wenn man halt irgendwie so aus unterschiedlichen Hintergründen kommt, auch andere Leute kennt und dass vielleicht dann auch Experten zu Wort kommen, die jetzt nicht Hans-Peter Müller heißen.
Mhm.
Also so, mir ist persönlich zum Beispiel Diversität im Journalismus extrem wichtig, einfach auch, weil ich bei mir aktiv gesehen habe, wie schwer es sein kann oder wie teilweise unmöglich es sein kann, dass man es als weniger privilegierte Person in den Journalismus schafft. Und weil ich halt wirklich so viele Leute schon strugglen gesehen habe, die dann wirklich irgendwann einfach aufgegeben haben, weil sie sich dachten, okay, ich kann mir das nicht mehr leisten. Also ich kann es mir nicht leisten, ein Praktikum zu machen, wo ich 200 Euro im Monat bekomme.
Mhm.
So, also ich finde schon, dass es das auf jeden Fall braucht, dass irgendwie so der Einstieg in den Journalismus vor allem für Leute, die nicht super privilegiert sind und es sich leisten können, vereinfacht wird.
Mhm. Macht total viel Sinn. Hey, ich finde es so krass, weil ich war schon immer automatisch dafür, dass wir schauen, dass alles, es ist ja auch spannender und lustiger, wenn wir ein bisschen durchmixt sind und diverser sind, auch in dem Ding. Aber so wie du es mir gerade erklärt hast mit die unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Erfahrungen und was für einen Mehrwert die bringen, macht das gerade für mich auch total viel Sinn, so dass auch nicht nur im Journalismus, sondern auch bei mir im Team und überall auf jedes Thema, dass das voll viel Sinn ergibt. Voll gut, jetzt kann ich das viel besser untermauern, wenn ich dafür halt mit jemandem diskutiere. Abschließend, wir haben viel über, also prinzipiell, was ich heute verstanden habe von dir auch, ist die Art und Weise, wie du Journalismus machst, wie du auch, dir ist das Wort nicht eingefangen, der Begriff nicht eingefallen, aber ich hätte jetzt gesagt, dass du sehr konstruktiv rangehst.
Konstruktiver Journalismus, genau.
War es das? Okay, sehr gut.
Das ist halt eben so, so nennt man die Art, dass man halt lösungsorientierten Journalismus macht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich so perfekt bin oder das mache, aber das ist halt schon eine Sache, die mir ein Anliegen ist. Und viel meine Kolleginnen auch, muss man dazu sagen. Also ich bin jetzt nicht so die Einzige, die jetzt irgendwie so da hervorsticht. Also prinzipiell haben eigentlich alle oder fast alle oder eigentlich alle in meiner Redaktion diesen Anspruch.
Also ein bisschen Imposter-Syndrom manchmal, hast du das?
Extrem, ja.
Merke ich, weil du da und davon sprichst, wie viel Glück du hattest und Ding. Und die anderen machen das ja auch. Cool, aber du kannst schon, also ich finde das schon cool, wie du das machst.
Ja.
Lass dir das jetzt von mir sagen, du musst nicht drauf reagieren. Und dass du dich dahin gearbeitet hast, wo du bist und dass du mir auch diesen konstruktiven Journalismus gerade beibringst oder erklärst. Und das gibt mir wiederum ein bisschen Hoffnung. Und wenn das deine Kollegen und Kolleginnen machen, noch besser. Alle macht's das. Aber es ist schon cool, dass du das tust.
Dankeschön.
Und meine Sorge bleibt dir weiterhin, wie entgehe ich? Ja, sagen wir mal, gut, ich bin jetzt 10 Jahre jünger als du. Ich bin noch komplett naiv, unwissend, habe keine Meinung und ich bin noch viel süchtiger nach Social Media als du.
Mhm. Das ist, glaube ich, unmöglich, aber auch.
Okay. Oder zumindest gleichsüchtig wie du. Was wären deine Ratschläge, die du mir geben kannst, die du unseren Hörer und Hörerinnen geben kannst, wie wir schauen können, dass bei all diesen Inhalten, die wir konsumieren, wir uns nicht von Fake News in die Irre führen lassen und wir ein bisschen besser aussortieren können, was ist wirklich journalistisch recherchiert und bringt mir einen Mehrwert?
Mhm. Also wir gehen jetzt davon aus, dass du irgendein Video siehst, da würde ich auf jeden Fall das irgendwie dir auf jeden Fall fragwürdig erscheint, weil du zum Beispiel das noch nie irgendwo gehört hast. Oder weil du dir halt denkst, okay, irgendwie ist das fishy. Du vertraust dem nicht ganz. Manchmal hat man dieses Bauchgefühl und ich finde schon, dass das oft bei Fake News der Fall ist oder dass einen etwas überrascht. Ich würde mir auf jeden Fall den Account anschauen. Wer hat das gepostet? Ist es irgendwie ein Fake-Account mit dem Namen XY3232 und 0 Followern? Oder ist es halt eine Person oder ein Account, das halt mehrere Videos macht? Dann würde ich mir vielleicht noch die Kommentare anschauen, weil oft ist es so, ich sehe das bei so Celebrity Gossip zum Beispiel extrem oft auf TikTok, dass dann halt andere User dann in den Kommentaren irgendwie aufklären, hey, das stimmt gar nicht, so und so war das. Das wäre auch irgendwie so ein Versuch, irgendwie, dass man das, sich das so anschaut. Also das waren so die zwei Basic-Schritte.
Mhm.
Und was ich dann daraufhin machen würde, ist halt tatsächlich mir diesen Account anzuschauen, zu schauen, ob es den Account auch auf Instagram gibt, ob er auf anderen Kanälen auch vertreten ist, wer dahinter steckt. Wenn es ein Medium ist, würde ich mir mal die Seite, also die Website anschauen von dem Medium, dann auch ins Impressum gehen und dann siehst du ja auch teilweise so, von wem das ist.
Mhm.
Es gibt ja auch sehr viele Medien, die zum Beispiel von der FPÖ sind, wo du das eigentlich im ersten Blick nicht einmal checkst oder von einer anderen politischen Partei.
Da kannst du auf der Website einfach ganz runterscrollen oder irgendwo findet man immer ein Impressum.
Genau.
Und wenn du draufklickst, dann wirst du sehen, wem dieses Medium gehört.
Mhm. Das ist auf jeden Fall, das mache ich zum Beispiel sehr oft. Und dann halt einfach, wenn ich mir nicht sicher bin, googeln das Thema, schauen, ob das stimmt, schauen, ob es Medienberichte dazu schon gab. Wenn ich zum Beispiel 2 bis 3, wenn ich sogar mehr Medienberichte schon finde, die das auch bestätigen, dann kann ich mir eigentlich relativ sicher sein, dass ich auf der sicheren Seite bin.
Mhm.
Bei so Sachen wie manipulierten Videos, manipulierten Fotos, kann man ja Google Lens verwenden und das eben screenshotten oder dann einfügen.
Mhm. Stimmt, ja.
Und dann halt schauen, was da rauskommt. Das war vor allem im Kontext von Krieg, vor allem Ukraine-Krieg, war das sehr oft der Fall, dass manipulierte Fotos einfach auf Social Media geteilt wurden. Von wahrscheinlich russischen Bots, weiß man jetzt nicht. Und da sehr viele Menschen auch in die Irre geführt haben.
Mhm.
Aber im Endeffekt würde ich, wenn du dir dann immer noch nicht sicher bist, dann im Zweifelsfall einfach dem nicht glauben, so einfach lieber nicht teilen.
Mhm.
Lieber eine Story weniger auf Instagram posten als zu viel, weil dass sich das dann reproduziert, das geht halt richtig schnell.
Mhm.
Und es kann halt sein, dass eine andere Person das sieht, die zum Beispiel nicht so eine Medienkompetenz hat. Und das sind einerseits irgendwie so vor allem Jugendliche und junge Leute, aber auch ältere Menschen, die sich mit Social Media nicht auskennen. Das waren ja auch vor allem die, die ja während Corona ja sehr hart in diese Verschwörungstheorie-Bubble reingerutscht sind, wo du dann Oma Lisa hattest, die irgendwie neben einem Neonazi auf den Corona-Demos irgendwie demonstriert hat. Also das geht wirklich schnell. Also und was viele Medien mittlerweile auch machen, bei Profil gibt es das auch schon länger, sind Faktenchecks. Das mache nicht ich, das machen Kollegen von mir sehr gut. Da checken wir halt bestimmte Aussagen von Politikern oder auch Sachen, die wir in den Medien sehen und schauen, ob das richtig oder falsch ist und ordnen das quasi ein mit einer sehr tiefgründigen Recherche. Und das machen nicht nur wir, das AFP hat auch ein, also die APA Austria, also die Presseagenturen, haben auch einen Faktencheck, ORF hat jetzt auch einen Faktencheck, das wird halt, das ist immer mehr im Kommen, weil es halt auch immer mehr Fake News gibt und die Medien halt darauf antworten. Genau, das wären, glaube ich, so die Basics, aber im Zweifelsfall aufs Bauchgefühl hören und lieber eher nicht glauben als schon.
Tja, das finde ich richtig gut. Also, dass ich etwas glaube, damit kann ich ein bisschen achtsamer umgehen und das nicht einfach so schnell herschenken.
Ja.
Und ich habe ja gesagt, am Anfang des Jahres, wo ich angefangen habe zu recherchieren, einfach die Themen, hat sich mein Weltbild einfach extrem verändert, indem ich mir einfach Fakten angeschaut habe und das nachgeschaut habe. Und das macht total viel Sinn. Und dann ändert sich ja auch der Algorithmus vielleicht mit der Zeit, wenn du nicht mehr jeden Blödsinn auferlegst und auch nicht mehr teilst und verteilst auch nicht mehr den Blödsinn.
Allgemein crazy, wie schnell sich so ein Algorithmus irgendwie ändern kann. Also ich habe zum Beispiel ich habe viel zum Thema Islamismus gemacht, Radikalisierung über Social Media, über TikTok, über Telegram und da brauchst du teilweise wirklich nur einmal das Wort irgendwie Din oder Dunya oder Islam in TikTok eingeben und dann ist deine ganze For You-Page irgendwie voll mit konservativ-islamischen Influencern. Also das geht richtig schnell.
Ja.
Das bedenkt man eigentlich oft gar nicht. Dass TikTok, also was TikTok richtig, richtig gut kann, sind die Algorithmen.
Ja. Gut ist halt hier ein Begriff, den man vage formuliert.
Man muss schon sagen, dass sie das halt einfach drauf haben. Sie können gute Algorithmen machen, sie reagieren extrem schnell, sie checken das halt einfach.
Ja, aber sie haben halt ihr finanzielles Interesse dahinter.
Ja, sicher,
für das ist es gut.
Sicher.
Für den gesellschaftlichen Mehrwert. Ich bin immer noch ein Boomer und würde sagen, Verbot. Aber es ist okay, dabei benutze ich es auch. Wenn ihr euch in letzter Instanz unsicher seid, könnt ihr ja eine Journalistin offiziell auch fragen, ob die News stimmt, nämlich auf Instagram. Da heißt du, und jetzt will ich es nicht falsch rum sagen,
Natalia Halina.
Ja? Nicht Boom Jesus?
Nein, das ist Das ist nicht mein Username, das ist nur der Name.
Dann. Das war wieder der Boomer hier, der es nicht gecheckt hat. Natalia, Halina, ich werde sie natürlich auch taggen in den Posts und erwähnen. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich mega gefreut. Ich habe wirklich wieder auch viel mitgenommen. Es ist,
ich finde es auch sehr interessant, mit dir so ein bisschen zu jeppen.
Es ist auch für mich eine Herzensangelegenheit und ich werde sicher dementsprechend auch wieder weiter mir meine Gedanken machen und Medien konsumieren und meinen Stiefsohn voll labern. Das wäre jetzt mal die nächsten Sachen, die ich zu tun habe. Liebe Leute, ich glaube, das Wichtigste oder das Schönste, was ich heute gehört habe, war, schenkt nicht euer Glauben zu leicht her.
Mhm.
Überlegt es einmal und teilt auch nicht jeden Müll. Ansonsten, was auch immer ihr gerade tut, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, Abend, was auch immer, aber genießt es und Bussi.
Tschüss.